möchte ich gerne mit euch Gedanken teilen, die wir schon mal schriftlich festgelegt haben, aber ich möchte das einfach noch mal ein bisschen ausweiten über das Thema, von welchen Grundlagen lassen wir uns eigentlich im Wächtergebet leiten? Was sind die biblischen Grundlagen? Und es gibt immer wieder Sichtweisen auf den Wächterruf, Erwartungen, wie wir irgendwie vorgehen sollten und aus welchem Blickwinkel und mit welcher Haltung wir auch das politische Geschehen ansehen sollten. Und das entzündet sich an dem Wort Wächterruf. Und es gibt einfach immer wieder Leute, die verbinden das dann mit der Hesekiel-Bibelstelle, wie es in Hesekiel 3, 7 und 18, 17 und 18 zum Ausdruck gebracht wird, wo es heißt, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie vor mir warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Oder auch die ähnliche Bibelstelle in Hesekiel 33, 6 bis 7. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst und sein Volk nicht mahnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der wohl um seiner Sünde willen weggenommen, aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Dich aber, du Menschenkind, also es geht wieder zu Hesekiel, habe ich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, sollst du sie vor mir warnen. Und in diesen beiden Bibelstellen erkennt man ganz klar, dass es um eine prophetische Berufung geht von Hesekiel. Und dass er die Verantwortung hatte, die Wächterworte Gottes weiterzusagen. Es heißt immer wieder, du wirst aus meinem Munde das Wort hören. Und das ist Prophetenberufung. Das Wort, was du hörst, sollst du weiter sagen. Du wirst mein Mund. Und wenn du das nicht tust, mache ich dich verantwortlich dafür. Was sind aber die Bibelstellen, die Gott gab, die damals zu dem Namen Wächterruf geführt haben, was jetzt der Name unserer Gebetsbewegung ist? Da muss ich zurückgeben zu derjenigen, die mit in der Gründung war vom Wächterruf, Gabi Brauer. Und sie empfing im Laufe eines längeren Prozesses, der im Jahr 1996 in Jerusalem begann. Ich habe mich mit ihr einmal länger darüber unterhalten. Und ich denke, es ist wichtig für uns alle auch nochmal so ein Stückchen zu wissen, was sind die Bibelstellen, auch die Gott gegeben hat, aus denen wir jetzt den Namen Wächterruf abgeleitet haben. Und sie erzählte mir, während eines Spaziergangs gegenüber der Stadtmauer, sah sie mit offenen Augen eine Vision. Sie sagte, ich sah viele Wächter auf der Stadtmauer von Jerusalem, aber sie schliefen. Dann sah ich, wie ich auf der Mauer umherging, von einem zum anderen. Ich rüttelte sie wach und rief, steh auf, steh auf. Und dazu kam ihr die Bibelstelle aus Jesaja 62, Vers 6 bis 7. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Und für Gabi Brauer war damals dieser Wächterdienst für die Berufung von Jerusalem und Israel das Herzstück des ersten Wächterrufs, den sie empfing. Aber dann begann Gott mit ihr auch weiter über Deutschland zu reden. Und im Jahr 1999 zeigte Gott ihr, dass es verschiedene mächtige, sie sah verschiedene geistige, negative Mächte über Deutschland. Und unter ihnen sah sie spezifisch eine Macht des Antisemitismus, die versuchte wieder aufzustehen Und dass selbst das Volk Gottes in Gefahr wäre, wieder beeinflusst zu werden und verführt zu werden. Und in dem Zusammenhang sagte der Herr zu ihr, es braucht eine nationale Gebetsinitiative, um diesen Mächten entgegenzuwirken. Und sie empfand eine große Dringlichkeit. Und nach einer längeren Zeit von Beten und Fasten von ihr im Herbst 1999 bekam sie dann noch eine Vision. Ich sah viele Wächter, die über das ganze Land verteilt standen und miteinander wie in ein Netzwerk verbunden waren. Dazu kam ihr der Name Wächterruf. Und diese Bibelstellen, denn es wird einen Tag geben, an dem die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, aus Jeremia 31,6a. Und es geht dann noch weiter in dieser Bibelstelle, wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion zum Herrn, unserem Gott, sowie verschärft die Bewachung, stellt Wächter auf. Jeremia 51, Vers 12. Und Gott sagte zu ihr damals, es wäre total dringlich und der Aufruf dazu müsste jetzt ins Land gehen und es wäre keine Zeit mehr zu verlieren. Und sie sah eine Lawine, die losgetreten wurde. Und wir wissen, dass als das Wächtergebet dann im Jahr 2000 im Februar startete, es war also kurze Zeit danach, ging dieser Ruf ins Land. Ortwin hat letztens in dem Video, was auf YouTube zu sehen ist, darüber berichtet, über diese Entstehung des Wächterrufs dann. Im Jahr 2000, es war wirklich eine Lawine, die losgetreten wurde. Und das kann man ja gar nicht erklären, wie sich Stadt um Stadt einreihte und wie ganz schnell die Gebetskette von 31 Tagen in den Regionen erstmal voll war und wie sie sich immer weiter dann verdoppelte und verdreifachte. Und was wir festhalten ist, der Unterschied zu der Hesekiel-Bibelstelle ist, Gott wollte keine nationale Propheteninitiative hervorrufen. Hesekiels Wächterruf ist ein Prophetenamt. Er wird zu einem Propheten berufen. Aber der Wächterruf, den Gott für unsere Gebetsinitiative ergehen ließ, war ein klarer Beterruf. Es sollte eine Gebetsinitiative gestartet werden. Natürlich braucht es dafür auch eine prophetische Sichtweise. Es braucht Einblicke in das Land, was dem was in dem Land gefährlich werden kann an Entwicklung. Aber es ist nicht in dieser Art von Hesekiel. Es ist auch nicht so, ich mache dich dann verantwortlich, wenn du das nicht tust und du bist mir gegenüber Rechenschaft schuldig. Das bezieht sich auf das Wort, was der Hesekiel weitergeben sollte. Es geht bei dem Wächtergebetsdienst um einen priesterlichen Dienst am Land. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das unterscheiden. Und dass wir wissen, es ist ein priesterlicher Ruf, das haben wir in den Jahren, die dann kamen, immer tiefer erkannt. Und dieser priesterliche Dienst verbindet uns mit dem Herzen Gottes. Und es geht dabei nicht darum, dass wir irgendwie Positionen des Verurteilens oder der Angst stärken, sondern wir wollen die Positionen von Gottes Liebe stärken und die Sicht darauf, dass Gott erschüttert ist über die Sünde, ja, aber er will das Unerschütterliche hervorbringen. Und sein Ziel ist, das Reich Gottes soll kommen. Und aus welcher Grundüberzeugung heraus schreiben wir dann also die Wächterruf-Gebetsbriefe und welche innere Anliegen leiten uns dann dabei? Das erste, die Grundüberzeugung, die uns leitet, steht in 1. Petrus 2, Vers 9. Nämlich, dass Gott alle Gläubigen berufen hat, Könige und Priester zu sein. Und als Priester dienen wir Gott mit seinen Absichten. Und diese Absichten sind, das wissen wir, es ist Erlösung und Errettung aller Menschen. Gott hat sich festgelegt, in dieser Aussage. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und von daher haben wir eigentlich eine klare Grundausrichtung in unserer Fürbitte im Wächterruf. Wie es in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, dass einem Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Als Priester dienen wir Gott in Stellvertretung. Priester sind immer Stellvertreter. Gott hatte sie damals bestellt im Volk Israel und sie vertreten andere Menschen vor Gott. Und so ist auch Jesus in Stellvertretung, in eine priesterliche Stellvertretung für die ganze Menschheit hineingegangen und hat für unsere Sünde nachher gelitten. Er ist selber Priester und Opfer, in ihm verbindet sich ja ganz viel. Und in diesem priesterlichen Gebetsdienst, den wir im Wächterruf leisten, identifizieren wir uns, wie Jesus das auch gemacht hat, mit dem Land, mit seinen Bewohnern. Und wir beten nicht aus der Distanz heraus, sondern aus der Liebe Gottes, die er uns gibt und die uns dazu drängt, dass wir uns nicht in der Distanz von dem, was im Land ist, wegbewegen und aus einer sicheren Entfernung heraus beten, sondern dass wir uns identifizieren. Und identifizieren, wir staunen immer darüber, wie konnte das sein, dass Gott Jesus zur Sünde gemacht hat. Was hat das wohl bedeutet? Was ist diese totale personifizierte Identifikation, die Gott seinem Sohn zugemutet hat? Er mutet uns auch zu, dass wir in die Identifikation kommen mit einem Land voller Sünde, voller Auflehnung, voller Rebellion gegen ihn, dass wir uns mitten hineinstellen und das zu Gott bringen. Und in diesem Priesterdienst stehen wir eben in Verbindung mit Jesus, dem Hohen Priester. Und da heißt es im Psalm 110, Vers 4, du bist ein Priester ewiglich, nach der Weise Melchisedeks. Und dann heißt es weiter, der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tag seines Zorns. Und da ist etwas Interessantes drin. Er steht zur Rechten dem Priester. Der Priester ist geschützt von Gottes Allmacht. Die Macht ist auf der Rechten. Und da steht Gott neben dem Priester. Du bist ein Priester, der Herr zu deiner Rechten wird für dich handeln. Und deswegen müssen wir uns nicht selber schützen. Das ist ganz wichtig. Wir haben den Schutz des Allmächtigen als Priester und der Priester greift nicht selber zu den Waffen. Deswegen müssen wir auch ganz besonders auf unsere Wortwahl achten. Und indem wir die Gebetsbriefe schreiben, formulieren wir sie deswegen möglichst so, dass diese Worte nicht Menschen angreifen oder wir Menschen damit verurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe. In allem soll die Liebe Gottes zum Sünder noch spürbar bleiben, auch wenn wir durchaus die Sünde benennen müssen. Gott sagt auch über uns, er hat uns zu Königen gemacht und Könige haben eben das Mandat zu regieren. Als Gläubige, heißt es in Epheser 2, 5 bis 6, herrschen wir mit Christus und wir sprechen den geoffenbarten Willen Gottes mit Autorität aus. Richtschnur ist für uns dabei aber nicht unsere eigene Vorstellung oder unser eigener Wille, sondern es ist das Wort Gottes, das regierend vom Thron Gottes ausgesprochen wird im Namen Jesus. Und deswegen geben wir im Gebetsbrief immer wieder Bibelstellen an, die dann auch regierend ausgesprochen werden können und proklamiert werden können über den Situationen und über den Menschen und über dem Land. Der nächste Grundsatz, aus dem heraus wir im Wächterdienst schreiben und beten, ist, dass wir einen Dienst der Versöhnung aufgetragen bekommen haben in 2. Korinther 5, 17 bis 21. Gott hat bereits die ganze Welt in Christus mit sich selbst versöhnt und durch die Erlösung sind wir jetzt in Christus hineinversetzt worden und wir können jetzt an seiner Stelle die Versöhnung verkündigen. Und was heißt das für das Gebet? Wir wollen in dieser Versöhnung mit allen Menschen leben und auch aus einem Geist der Versöhnung heraus beten. Wenn Gott selber sagt, er hat die Welt mit sich selber versöhnt. Wer sind wir, dass wir stecken bleiben in dem verurteilenden Blick? Sondern unsere Aufgabe ist es, aus dem Geist der Versöhnung heraus zu beten. Und dann aber auch sehen wir, das ist die ureigene Aufgabe des Priesterdienstes. Sein Dienst ist zu versöhnen. Da, wo Sünde ist, neben Anbetung und so, Dank und diesen Ebenen, ist er gesetzt zu versöhnen. Das Volk, das sündige Volk mit dem Gott, der heilig ist und dafür Opfer zu bringen. Wir müssen das nicht mehr, es ist ein Opfer vollbracht. Und unser Priesterdienst ist das, vor Gott immer wieder hochzuheben, sag, du selber hast dieses Opfer für die Welt gebracht. Und wir bekennen die Sünde, ja, wir identifizieren uns damit wie Daniel, wir stellen uns damit rein, aber wir wollen, dass deine Versöhnung wirksam wird in dieser Situation. Und deswegen bringt der Priester die Schuld vor Gott, aber er richtet sie nicht. Und dieses Opfer ist so wichtig, damit das Gericht sich eben nicht so vollzieht, wie es sonst eben aussehen würde. Gottes Gericht über die Sünde ist ja Tod. Und der Priester aber stellt die Verbindung mit Gottes Lebenskräften her. Und damit diese Lebenskräfte jetzt von Gott her freigesetzt werden können, das ist sein Wille. Und im tiefsten Innersten will Gott ja nicht, dass der Tod herrscht. Das ist ein Urteil über die Sünde, der Tod. Er will aber, dass alles lebt. Und deswegen hat er auch den Tod überwunden. Und er hat unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Und deswegen, weil dieser ewige Wille feststeht, Gott will, dass wir leben, braucht der Priester hier auf der Erde, damit dieser Wille Gottes durchkommt und Tod nicht das letzte Wort bleibt und das Gericht Gottes auch nicht das letzte Wort bleibt. Und der Priesterdienst des Wächterrufs, wozu wir berufen sind, besteht also darin, dass das neues, göttliches Leben immer hervorbrechen kann, wo vorher Tod sich ausgebreitet hat und wo der Tod sich immer stärker auch ausbreiten will, wenn wir nicht beten. Wir haben einen Dienst, der Leben schützt und der Leben fördert und der Leben stärkt. Und von daher ist es in den Gebetsanliegen auch eine unserer Aufgaben, dass wir das gucken, wo sind Entwicklungen, die immer mehr den Tod einladen in das Land, ja? Wo sind Entwicklungen, die auch von der Regierung her beschlossen werden, gegen das Leben, das Gott gegeben hat? Und dieses, was geistlich oft so todbringend ist und damit auch unser Land immer mehr praktisch immer sagt, ja, ja, es ist richtig, das Gericht Gottes soll letztendlich bleiben über dem Land, denn das Gericht ist ja der Tod. Ja? Die Bibel sagt, wir sind alle erstmal unter dem Tod. Aber Gott kommt, um uns herauszuretten. Und das Leben Gottes soll den Tod überwinden. Dazu braucht der Priester, dazu braucht er unseren priesterlichen Dienst. Und deswegen ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz, aus dem wir heraus beten, dass wir niemanden richten und dass wir Gott auch nicht um Gericht über Menschen anrufen. Und auch nicht dazu auffordern. Und auch nicht Gebetsanweisungen dazu geben. Es reicht, dass es einen Verkläger der Menschen gibt, der die Menschen Tag und Nacht verklagt. Und mit Satan, dem Verkläger, wollen wir nicht in Übereinstimmung kommen, sondern wir strecken uns persönlich danach aus, dass wir immer mehr aus der Gnade herausleben. Und wir möchten diese Gnade im Gebet auch niemandem vorenthalten. Und wir selber leben aus dem Erbarmen Gottes, sonst wären wir nicht gerettet und würden ihn nicht kennen. Wir leben aus diesem Erbarmen und es heißt immer noch, jetzt ist der Zeit, die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils in 2. Korinther 6, Vers 2. Trotz aller Rebellion gegen Gott in dieser Welt ist immer noch eine Zeit der Gnade, in der sich Menschen für das Heil entscheiden können. Und unser Beten im Wächterruf geschieht genau mit dem Blick auf Gottes Gnade, auf Gottes Erbarmen mit dieser Welt, wie es ja auch in dieser für uns ja sehr vertrauten Bibelstelle Johannes 3, 16 ausgedrückt ist. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er will nicht den Untergang. Und deswegen achten wir bei der Formulierung von Gebetsinformationen und auch bei der Formulierung von Gebetsanliegen darauf, dass wir eben nicht die Menschen anklagen oder sie richten, auch wenn sündhaftes Verhalten benannt werden muss. Es soll nicht dazu dienen, dass wir in eine innere Abwehr oder in eine innere Distanz zu diesen Menschen kommen oder zu dem Geschehen, sondern es soll dazu helfen, dass wir uns damit identifizieren können und diese Schuld vor Gott bringen können. In dem Wissen, er will Gnade geben, wenn wir an ihm mit ehrlichem Herzen diese Dinge bringen. Und wir wollen auch nicht parteiisch Stellung nehmen. Ihr kennt die Geschichte von Jericho. Da begegnet Josua, als sie in das Land hineingekommen sind, begegnet Josua plötzlich ein Mann mit einem Schwert. Und Josua geht zu ihm hin und er spricht zu ihm, gehörst du uns an oder gehörst du unseren Feinden an? Und da sagt dieser Mann, nein. Nein. Also nicht, ich gehöre zu dem oder ich gehöre zu dem, sondern er sagt einfach nein. Sondern ich bin ein Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Und so sagt Gott auch nicht einfach ja zu unserer parteiischen Blickrichtung. Ja? Sondern er steht drüber. Er gehört weder zu mir noch zu den Feinden. So, was bedeutet das für unser Beten im Wächterruf? Wir beten ja für gesellschaftspolitische Entwicklung und für politische Entwicklung. Und das ist nicht immer einfach, dann nicht Partei zu ergreifen. Und wahrscheinlich gelingt uns das auch gar nicht immer. Ja? Aber trotzdem ist unser innerster Grundsatz, Gott steht nicht auf der Seite einer bestimmten Partei. Er sieht immer anders und er urteilt auch anders. Und es gibt einfach Haltungen und es gibt Entwicklungen, die unser Land von der Berufung, die Gott ihm gegeben hat, wegbringen wollen. Entwicklungen, Maßnahmen, die das Antigöttliche einladen, die Auflehnung gegen Gottes gute Ordnung beinhalten. Darauf gucken wir schon und dazu wollen wir auch im Kern anleiten, dass diese Entwicklungen gestoppt werden können und dass Gott Gnade schenkt, dass die Menschen zur Umkehr kommen und andere Maßnahmen ergreifen und das überhaupt erkennen, dass neu gedacht werden kann, dass Umkehr möglich wird, die ja eben im Denken anfängt, Metanoia. Und für die Verantwortlichen zu beten, heißt nicht, die oder die Partei für gut zu empfinden oder das zu unterstützen, sondern zu beten, dass Gottes Denken ihr Denken ergreift. Denn es geht immer durch unser Denken hindurch. Und dass ein Umdenken möglich wird, da wo sie vielleicht völlig blind geworden sind. Wir haben also schon auch einen gewissen Blick, aus dem wir gucken. Wir haben, ich sag's mal, die Berufungsbrille auf. Was hat Gott uns schon gezeigt? Über was möchte er eigentlich, dass aus diesem Land hervorkommt? Und so gucken wir auch auf die politischen Entwicklungen. Was schadet? Und was, was ist da gar nicht hilfreich dazu. Und es geht auch darum, dass wir nicht nur was abwehren, sondern dass wir was in Existenz beten. Weil Gott hat was vor mit diesem Land. Er hat dieses Land geschaffen, er hat Gaben in unser Land hineingelegt und er möchte, dass das alles, was er geschaffen hat, ihm dient. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur was abzuwehren, sondern das, was Gott geschaffen hat, gegeben hat, zu unterstützen durch unser Gebet und darum zu beten, dass sich das entfaltet und dass das an Kraft gewinnt. Und wir haben das gesehen zum Beispiel mit der Berufung, die Gott diesem Land gegeben hat zur Leiterschaft. Und wir wissen, es geht nicht um irgendeine Leiterschaft. Gott hat in dieses Land einfach Gaben von Leiterschaft gegeben, mehr als in anderen Nationen. Und die Nationen haben früh, bevor wir den Mut gefunden haben, angefangen danach zu verlangen, kommt, wir brauchen das. Ja. Aber da war eine große Abwehr dagegen. Auch im politischen Bereich. Es war einfach nicht der Mut da. Wir wollen nicht nochmal Fehler machen in diesem Bereich. Und da haben, weil wir von Gott her wussten, es ist aber eine der Gaben, die Gott gegeben hat. Und sie gereuen ihn nicht. Es geht darum, dass wir die Gaben und Berufungen richtig gottgemäß leben. Und deswegen haben wir da stark auch lange reingebetet, dass Gott es schafft und uns Mut gibt, das wieder zu ergreifen. Was nicht heißt, dass wir es nicht wieder verkehrt machen können. Also ich verstehe da Gott auch nicht, dass er das immer wieder im Grund genommen, da so Vertrauen sagt und sagt, nee, ich will es, mach das. Mit dem Risiko, dass wir wieder scheitern. Aber deswegen beten wir ja, damit wir nicht scheitern, ja, sondern dass Gott uns hilft. So, wir wollen also nicht auf irgendeiner Seite stehen, auch nicht parteipolitisch. Ja, aber trotzdem, wie formulieren wir jetzt unsere Gebetsanliegen? Und wir haben so mal das in drei Ebenen uns vor Augen gestellt, dass es wie so drei Arten von Anliegen gibt. Da gibt es Anliegen, von denen wir wissen, die entsprechen einfach eindeutig dem Willen Gottes. Also wir wissen zum Beispiel, dass Abtreibung nicht dem Willen Gottes entspricht, aber dass alles, was das Leben von Mutter und Kind fördert und schützt, dass das der Wille Gottes ist. Wenn es also jetzt irgendwelche gesellschaftspolitischen Diskussionen in dieser Richtung hier gibt, dann ist es schon klar, was der Wille Gottes ist. Und viele Dinge wissen wir aus dem Wort Gottes, in welche Richtung wir da beten dürften. Und da gehen wir dann ganz klar davon aus, dass wir da ein Mandat haben. Das Wort Gottes sagt uns, was Gottes Wille ist. Und das Reich Gottes soll kommen, im Vater unser heißt es ja. Also die Herrschaft Gottes soll sich in diesem spezifischen Gebiet dann auch so ausbreiten. Und da dürfen wir und da sollen wir auch so beten. Aber dann gibt es Vorgänge, von denen wissen wir einfach nicht eindeutig. Ja? Sind sie jetzt Werke der Finsternis? Wie zum Beispiel ganz klar Menschenhandel, Prostitution, Antisemitismus, Abtreibung, alles, was eine Kultur des Todes fördert und sich gegen Gottes Gebote stellt. Gut, da haben wir eine eindeutige Ebene. Und dann heißt es eben, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, Vers 8. Aber dazwischen, da liegt eben ein weites Feld von Gebetsanliegen. Und wir sind da oft ganz hilflos in dem Sinne, dass wir auch nicht so genau wissen, wie betet man denn da. Weil es einfach eine vermischte Gemengenlage ist. Da gibt es dann Argumente dafür, da gibt es Argumente dagegen. Und das betrifft eben ganz viel die ganze Ebene von Wahlen, von Parteien. Das große Thema Europa, Flüchtlinge ist so ein ganz klassisches Thema im Moment, wo es viele Aspekte gibt, die man bedenken muss und gucken muss, so in welche Richtung, wie beten wir jetzt für die Regierung von ihren Entscheidungen her. Und wenn wir das dann aufgreifen, wissen wir, es gibt verschiedene Meinungen. Und Das müssen wir ja auch irgendwie berücksichtigen. Wir wollen ja jetzt nicht vorschreiben, so hast du als Christ zu denken. Ja? Oh, nein, wenn es nicht das Wort Gottes eindeutig und klar hergibt, können wir nur eine bestimmte Richtung, zu einer bestimmten Richtung ermutigen, von der wir denken, sie zielt auf das Reich Gottes hin und fördert das Leben in unserem Land. Und wo wir einfach denken, da braucht es jetzt zum Beispiel einfach auch mal ganz viel Weisheit, die wir dann auch nicht haben, aber wo man sieht, das braucht sie aber. Und die Bibel sagt ihr, ihr habt Weisheit nicht, weil ihr nicht darum bittet. Also das ist ein großes Feld der Gebetsanliegen, die wir dann auch haben, wo wir einfach spüren, Gott möchte Weisheit geben. Wir wissen die Lösung auch nicht, aber wir können dazu aufrufen, dass dafür gebetet wird. Und in allem erwarten wir natürlich nicht, dass sich jeder sozusagen total eins macht dann mit der Sichtweise, in der wir das im Gebetsbrief vorlegen oder die wir vorschlagen. Aber was wir erwarten ist, dass nicht zerstörerisch gebetet wird und dass nicht Gericht ausgerufen wird über unserem Land und dass nicht irgendwie im Gebet man seinen Zorn abreagiert über dem, was eben da gerade vielleicht auch schief läuft. So, das heißt, als Beter gebrauchen wir unsere von Gott gegebene Autorität in einem Rahmen. Und der Rahmen ist Gnade und Liebe. Und wir wollen, dadurch, dass wir die Erlösungstat Gottes auch immer wieder uns vor Augen rufen. Wir rufen jetzt halten. Wir rufen nicht ständig im Gebetsbrief dazu auf, macht erstmal eine Stunde Anbetung. Aber das empfehlen wir, dass man aus der Anbetung heraus in die Gebetszeit geht. Denn wir brauchen immer wieder, dass wir uns vor Augen halten, wer ist Gott, wie ist er, wie denkt er, wie barmherzig ist er. So, dass wir mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade kommen. Und damit dann für unser Land, für die Menschen, die unser Land regieren, Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die wir alle und ganz besonders die, die in Verantwortung stehen für unser Land, so unendlich nötig haben. Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Diese Gnade können wir zum Beispiel auch nochmal durch Segnen weitergeben. Denn Segnen ist ja auch ein priesterlicher Dienst, sodass wir unser Land segnen. Auch das an sich hat eine große Auswirkung, denn Segen ist gegeben, um das Leben zu fördern. Fluch zerstört das Leben und bringt Tod. Segen aber ist die Gegenkraft und fördert das Leben. Und das sollen wir nicht unterschätzen. Durch Segen können wir ganz viel bewirken. Und Gott hat uns geboten, dass wir segnen, auch unsere Feinde segnen. Also in keiner Art und Weise kriegen wir einen Freibrief, irgendein negatives Wort auszusprechen. Im Neuen Testament hat uns Gott nicht gegeben. Er hat unserer Zunge Macht gegeben. In der Macht unserer Zunge steht Leben und Tod. Und deswegen ist es ein wunderbarer Dienst, zu dem Gott uns beruft, den wir mit ihm zusammen, unserem Hohenpriester Jesus, ausüben können. Und wer ein Stückchen nicht so ganz weiß, wie betet er jetzt für eine bestimmte Situation, natürlich auch wir lehnen uns letztendlich ans Vaterunser in unserem Beten an. Es wird halt bloß konkret die Bitte, dein Reich komme. Sie wird halt in konkrete Anliegen aufgeteilt. Und wir beten in diesem Sinne konkret um das Kommen des Reiches Gottes in einer bestimmten Situation. Und wir beten, dass der Name Gottes geheiligt werde. Und wir beten eben, dass die Schuld vergeben wird. Immer in dem Zusammenhang, wie es auch steht, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dieser Ebene der Vergebung auch selber leben. Das jetzt mal so ein größerer Abriss über dem, was treibt uns an und aus welchem Blickwinkel gucken wir, wenn wir einen Gebetsbrief schreiben. Ich hoffe, das hat euch geholfen und ermutigt euch in eurem Beten.